würde das von dir, Anne, gerne noch kurz ergänzen, um eine klitzekleine Kleinigkeit. Nicht, weil wir was gemacht haben, sondern weil er das gemacht hat. Und zwar habe ich mich gefreut, gerade in unserer Gemeinde das zu erleben, dass es ja immer mehr Leute gibt, die auch den Mut haben, die Ältesten anzufordern, um Gebet nach Jakobus 5 über sich praktizieren zu lassen, sich salben zu lassen, über sich beten zu lassen. Und das hast du auch getan. Nicht, weil wir was gemacht haben, sondern Gott in seiner Souveränität und da staunend daneben zu stehen, ihm die Ehre zu geben und zu sagen, ja, Gott kann. Und Gott tut es auch immer wieder. Also von daher, Gott gehört wirklich alle Ehre. Ja, wir feiern heute in gewohnter Weise, muss man ja sagen, erster Sonntag im Monat, so ist es ganz oft der Fall, Abendmahl. Und Stichwort Abendmahl, Gottes sichtbares Zeichen. Aber ich weiß nicht, wer sich von euch da mal länger mit auseinandergesetzt hat. Also nicht nur die gewohnheitsmäßige Feier Abendmahl, das macht man halt so, sondern warum tue ich das eigentlich? Warum machen wir das eigentlich? Welche Bedeutung hat die Feier des Abendmahls für dich ganz persönlich? Und das sind viele einzelne individuelle Antworten. Und das tut gut. Und es ist geradezu notwendig, mal zu überlegen, warum machst du das eigentlich? Warum sitzt du hier? Warum gehst du nicht gleich nach der Predigt? Wir drehen das heute ja mal um. Ich habe das sonst gerne Abendmahl im Zentrum. Ich kenne das noch in Gemeinden, wo dann Zäsur war, Gottesdienst, Pause, 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 Abendmahl. Und der ein oder andere ist abgehauen. Also du hättest die Möglichkeit, gleich so beim Lobpreisteil zu gehen, wenn du sagst, will ich nicht. Ich sage dir aber, warum du hier bleiben sollst. Und gleichzeitig diese Frage auch, warum machen wir das denn als Gemeinde? Pflegen wir nur eine Tradition und das machen wir einfach so, das tut man halt? Oder steckt da mehr dahinter? Ich möchte euch mit hineinnehmen, ist ja sichtbar, in eigentlich den meistgelesensten Text zum Abendmahl, den Paulus den Christen in der Gemeinde in Korinth geschrieben hat und auf einem dunklen Hintergrund, einem spannungsgeladenen, einem ernsten Hintergrund. Also gucken wir da einmal rein in diesen Text. In der Nacht, in der Jesus, der Herr, ausgeliefert wurde, nahm er Brot, sprach darüber das Dankgebet, brach es in Stücke und sagte, das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Tut das immer wieder, damit unter euch gegenwärtig ist, was ich für euch getan habe. Ebenso nahm er nach dem Essen den Becher und sagte, dieser Becher ist Gottes neuer Bund, der durch mein Blut in Kraft gesetzt wird. Tut das, so oft ihr von ihm trinkt, damit unter euch gegenwärtig ist, was ich für euch getan habe. Jedes Mal also, wenn ihr dieses Brot esst und von diesem Becher trinkt, verkündet ihr damit die Rettung, die durch den Tod des Herrn geschehen ist, bis er wiederkommt. So. Wer daher auf unwürdige Weise das Brot des Herrn isst oder und von seinem Becher trinkt, macht sich am Leib und am Blut des Herrn schuldig. Klemmt mal wieder, danke. Jeder prüfe sich also selbst, bevor er vom Brot isst und von dem Becher trinkt. Denn wer isst und trinkt, ohne sich vor Augen zu halten, dass es bei diesem Mahl um den Leib des Herrn geht, der zieht sich mit seinem Essen und Trinken das Gericht Gottes zu. Soweit einmal. Das Abendmahl oder eigentlich viel treffender, das Herrenmahl, zählt von Anfang an zum Kern des christlichen Glaubens, zählt vom Anfang an zum Kern des gemeindlichen Lebens. Und eigentlich, und das eigentlich streichen wir mal ganz schnell, es geht nur um einen, der im Mittelpunkt steht, und das ist Jesus. Jesus Christus, Gottes Sohn, der Kyrios, der Herr, der Retter. Und er, nicht wir, ist der Gastgeber. Das heißt, geht es darum. Geht es für mich, geht es für uns darum. Er lädt uns ein. Nicht wir laden ihn ein, sondern er lädt uns ein. Er macht seine Tür dazu uns ganz, ganz weit aus. Und ich habe da auf. Und ich habe dazu einen Vers raus, der eigentlich gar nicht in dem Zusammenhang steht und trotzdem das sehr, sehr deutlich macht für mich. Kommt alle her zu mir, die ihr müde und schwere Lasten tragt. Ich will euch Ruhe schenken. dieser sogenannte Heilandsruf, er macht deutlich, Jesus lädt jeden Einzelnen ein. Und etwas, was mir, ich habe es euch schon mal gesagt, aber ich wiederhole es, weil es mir so zu Herzen gegangen ist, Jesus hat einen Judas Ischariot dazu eingeladen, den Mann, der ihn verraten würde. Er hat nicht vorher gesagt, also raus und mit dem Rest von euch feiere ich. Und wir sind es oft gewohnt, dass eine Einladung zum Abendmahl oft fast eine Ausladung ist. Also jeder, der mit Gott im Reinen ist, jeder, der mit Bruder, Schwester im Reinen ist, ich habe das in den Einsetzungsworten nirgendwo gefunden. Eingeladen sind wir alle, aber ich glaube, das Abendmahl macht etwas mit uns. Das ist meine Erwartung. Wenn wir Brot und Kelch nehmen, dann macht es etwas mit dir. Und du wirst verändert durch das Abendmahl, durch das Feiern. Und wir erleben gerade in der Gemeinde in Korinth, führt das Abendmahl nicht zwangsläufig zu etwas, was man eigentlich sagen muss, Abendmahl bringt zusammen, Abendmahl ruft zusammen, Abendmahl, da entsteht Einheit durch, weil wir uns um den einen Herrn, um seinen Tisch sozusagen sammeln. Nein, es kann auch Gräben vertiefen, wenn keiner mehr Rücksicht auf den anderen nimmt, wenn es um die persönlichen Interessen geht. Und wenn wir Jesus, der uns zusammenruft, ignorieren, oder wenn wir beim Abendmahl sagen, da gehe ich nicht hin. Ich müsste vielleicht eine Klärung herbeiführen, aber mache ich nicht. Also gehe ich lieber nicht zum Abendmahl. Wenn wir Jesus und den Bruder, die Schwester auf Distanz halten, unsere Beziehung nicht klären, wir brauchen beides, sozusagen die vertikale und die horizontale. Aber nochmal ganz deutlich, Jesus lädt dich ein. Der möchte dich dabei haben. Nicht zu sagen, naja, ich fühle mich gar nicht so gut. Das ist keine Gefühlssache. Das ist eine Sache, Jesus lädt ein. Und wir feiern Abendmahl und mit dem Abendmahl nicht als etwas, was aus sich selber herauswirkt. Also, so, du nimmst das Brot, du nimmst den Kelch, so oft mit dem Herrn, ich bin mal wieder schuldig geworden, ich brauche mal wieder Abendmahl. Abendmahl zur Sündenvergebung. Das ist keine Schluckimpfung, Leute. Dass er sagt, so jetzt habe ich mal wieder so Auffrischungsimpfung, so wie bei Corona, was auf uns zukommen wird. Funktioniert mit dem Abendmahl nicht. Und genauso wenig nehmen wir Abendmahl zur Heilung. Das steht nirgendwo in den biblischen Texten drin, dass wer Abendmahl nimmt, gesund wird. Ich bin ganz dankbar, Anne, dass du das so als Zeugnis, Gott handelt auf Gebeten. Gott handelt auch durch Menschen, die Gabe der Heilung haben, auch durchaus. Aber Abendmahl ist eben halt nicht die Garantie. Nimm Abendmahl und dann ist alles mal wieder auf Null gesetzt sozusagen. Gesundheitlich, sündenmäßig, alles nicht. Wir feiern Abendmahl und das ist das Tolle, in der Gegenwart des für uns Gestorbenen, des Auferstandenen, des wiederkommenden Herrn und Retters dieser ganzen Welt. Das ist eigentlich gewaltig, zu sagen, so da über euch paar Leute, ich sage das jetzt mal so ganz frech, wie wohl ich froh bin, dass sich das wieder gefüllt hat, aber uns bewusst zu machen, hey, das sind ja noch viel, viel mehr in den anderen Kirchen und Gemeinden, Menschen, die mit Jesus und mit denen Jesus unterwegs ist, all das gehört zusammen. Wie das Passafest, und das war ja eigentlich das erste Mal, wo Jesus angedockt hat, das erste Mal, wo Jesus das Brot und Kelch weitergegeben hat. Angedockt hat an das Passamahl. Und was war das? Es war ein immer zu wiederholendes Fest zur Erinnerung, Auszug aus Ägypten. Gott ist gnädig an unseren Türen vorübergegangen. Gott hat uns verschont. Gott hat uns gerettet. Also wir brauchen das zur Erinnerung. Wir brauchen es zur Vergegenwärtigung. Das ist nie selbstverständlich, was Jesus für uns getan hat. Das habt ihr nicht verdient, das hab ich nicht verdient. Das ist kein Automatismus, überhaupt nicht. Also das erste Wichtige, wirklich, das ist so die Voraussetzung. Und dann gucken wir rein. Abendmahl als ein Zeichen, Gottes sichtbares Zeichen seiner Liebe. Es klang eben schon an, wer feiert denn da eigentlich Abendmahl? Man könnte das ja so machen, zu sagen, ja, sind das die Leute, bei denen alles in Ordnung ist. Wenn du in Ordnung bist, dann darfst du nachher zum Abendmahl kommen. Ich wäre gespannt, wie viele dann dabei wären. Ich würde nicht austeilen können. Geht nicht. Könnte ich nicht machen. Oder sind es diejenigen, die, habe ich heute auch nicht, eine weiße Weste haben. Andreas, du bist prädestiniert, du dürftest. aber schwarze Flecken, ja gut, okay, relativiert das Ganze. Oder diejenigen, und das ist gerade mit dem Text, den ich gelesen habe, oft auch in Verbindung gebracht worden, die würdig sind. Wer fühlt sich würdig? Mal ein Handzeichen dazu. Wer fühlt sich würdig? Okay, zwei. Ja, jetzt merken wir nämlich schon, jetzt müsste ich euch nämlich fragen, warum fühlt ihr euch würdig? Oder umgekehrt, wer unwürdig ist? Na? Man könnte jetzt sagen, entweder sind wir alle würdig oder wir sind alle unwürdig. Den Text, wenn ihr den noch vor Augen habt und im Ohr, wer unwürdig ist, mit SS drin, also einem doppelten S, das geht um eine Art und Weise, wie das gemacht wird. Also nicht eine Haltung zu sagen, also wenn ich mich nur gut benehme und alles in Ordnung habe, dann bin ich würdig. Von der Warte würde ich sagen, wart ihr beiden falsch. Da ist keiner würdig. Und andererseits würdigt uns aber Jesus Christus. Und dann sind wir nämlich alle würdig in dem Sinne, dass wir alle eingeladen sind. Aber nochmal, das Abendmahl ruft diejenigen zusammen, die von sich aus niemals den Weg zu Gott finden würden. Wir sind alle, ich sage das mal ein bisschen drastisch, auf der Highway to Hell. Jeder Mensch, jeder Einzelne. Und von diesem Highway to Hell kommen wir nur runter, weg durch Jesus Christus. Weil er genau das durchbrochen hat, weil er da sein Kreuz reingehauen hat, weil er mit seinem Leben dafür eingetreten ist. Und insofern begegnet uns Gottes voraussetzungslose, bedingungslose Liebe. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich mir jetzt den Puls fühle ich mich gerade geliebt. Das wäre so eine allenfalls Sonnenkurve oder vielleicht sogar manchmal so. Nein, all das. Wir können es uns nicht verdienen, sondern Gott schenkt uns seine Liebe. Deswegen Abendmahl ist Zeichen der Liebe Gottes. So sicher, wie du Brot und Kelch näher nimmst, ich gehe davon aus, so sicher kannst du dir sein, Jesus liebt mich. Gott hat mich durch Jesus angenommen. Also ist es eine Vergewisserung. Das ist das. Also sind wir eigentlich gleichzeitig Sünder und gerechtfertigte Sünder, in Gottes Augen würdig Abendmahl zu nehmen. Ich lese uns dazu ein paar wenige Verse aus dem Römer 5. Da wird das nämlich für mich sehr deutlich. Römer 5, Vers 6. Christus kam ja zu einer Zeit, als wir der Sünde noch hilflos ausgeliefert waren und er starb für uns, die wir ohne Gott lebten. Selbst für einen guten Menschen würde kaum jemand sterben, am ehesten noch für einen herausragenden Menschen. Gott dagegen beweist uns seine große Liebe dadurch, dass er Christus sandte, damit dieser für uns sterben sollte, als wir noch Sünder waren. Also, war noch nichts auf der Habenseite. Absolut null, nada, nichts. Und trotzdem hat Gott sozusagen das Risiko auf sich genommen, zu sagen, da schicke ich meinen Sohn hin. Und dieses Risiko ist Gott eingegangen. Und dann als Menschen, die Gottes Liebe angenommen haben, weil wir Jesus als unseren Herrn, Kyrios, also nicht Herr Müller-Meyer-Schulz, nein, als Herrn unseres Lebens angenommen haben, als Retter, leben wir von dieser unverdienten Liebe Gottes. Durch Jesus sind wir Kinder Gottes. Wir gehören zu seiner Familie. Von Haus aus nicht, aber durch Jesus, nur durch Jesus. Und dann gehört auch das andere noch mit dazu. Trauer oder Ernst oder Freude. Die ersten Christen feierten dieses Mahl täglich. Und da merkt man schon, es wurden an einem Tag über 3000 Leute dazugekommen. Wenn sich 3000 Leute jeden Tag versammelt sollten, etwas schwierig. Das heißt, die haben das auch in kleineren Gruppierungen nachher gemacht. Aber das Entscheidende ist für mich, sie taten es voller Freude. Manchmal fehlt mir die Freude echt beim Abendmahl. Weil wenn sich da jemand, also man hat eine Leichenvitamine, das ist ein Totengedächtnisfeier. Hey, Jesus lebt und er kommt wieder. Wo bleibt denn da die Freude bei uns? Also wir leben nach vorne hin, wir leben aufgrund dessen, was Jesus getan hat, aber wir leben nach vorne hin. Und das heißt, wo ist unsere Freude? Wie können wir der Ausdruck verleihen? Wir werden heute Abend mal so feiern, dass ihr nachher so an die Tische tretet. Und oft ist es dann immer, ich will nicht sagen, der Gang nach Canossa, aber irgendwie so, naja, man darf nicht reden, benehmt euch, kommt doch mal normal. Ja? Und dann, ja, und normal reden wir miteinander. Ist das verpönt? Dürfen wir uns nicht miteinander freuen? Und wenn wir vorher Lobpreis teilhaben, kann ich da auch Freude zum Ausdruck kommen? Da muss keiner aufspringen. Aber selbst ein David ist vor der Bundeslade getanzt, fand seine Frau doof, hat er trotzdem gemacht, zu Gottes Ehre. Also diese Freiheit zu haben, Freude rauslassen zu dürfen. Also, und dann, mich wird's ja reizen, mal, ich möchte das einmal in meinem Leben, ich bin ganz klein und froh, ich möchte einmal erleben, das Abendmahl wirklich zu einer Feier wird. Wo man wirklich sagt, ja, das war fröhlich, festlich, alles zusammen. Und ich habe den Eindruck, Jesus war wirklich mittendrin im Zentrum. Das Abendmahl vergewissert uns, Gott liebt dich und deinen Nachbarn auch und deine Nachbarin auch, in alle Richtungen. Also es ist nicht nur irgendwie so, ich meine mir mich. So wurde es in Korinth auf Kosten der anderen, ohne Rücksicht gefeiert. Und ich weiß nicht, da liest man ganz schnell drüber weg. Jesus dankt am Anfang für das Brot. Also Abendmahl beginnt mit Dank. Dank für das, was Gott geschenkt hat. Gehen wir dankbar in dieses Abendmahl. Dankbar für die Liebe, dankbar für die Annahme, dankbar dafür, dass du Gottes Kind bist. Dann müssten sich eigentlich unsere Gesichtszüge von alleine verändern, verwandeln. Zu sagen, ja, hey, eigentlich habe ich keinen Platz. Eigentlich müsste ich wie Petrus sagen, geh weg. Und Jesus sagt, doch, dich meine ich, dich. Mit dir feiere ich. So, es ist nur, ihr merkt, das geht mit mir durch. Ich bin begeistert vom Abendmahl. Ich bin sowas von froh und dankbar, dass wir es feiern dürfen. Abendmahl als ein Zeichen in der Zeit. Was brauchen wir heute, genauso wie gestern und wie morgen wieder? Wir brauchen Halt und Orientierung. Wir brauchen Wegmarkierung und Ziel. Beim Autofahren, da schätze ich gerade so diese Wegmarkierungen, die Leitpfosten an der Seite unwahrscheinlich. Gerade dann, wenn das unübersichtlich wird, sprich neblig. Wenn du dann einmal merkst, oh, es ist gut, dass ich da nochmal was sehe. Die Mittellinie, das ist schwierig. Aber so an der Seite, da kann ich abschätzen, wie das denn aussieht. Und genauso ist für mich Abendmahl auch so etwas wie ein Leitpfosten bei schlechten Sichtverhältnissen. Ich brauche Halt und Orientierung. Jesus fordert uns auf, das Abendmahl zu feiern, bis er wiederkommt. Das heißt, da steht nicht täglich, aber er steht zu feiern bis. Das heißt, wir feiern Abendmahl. Und das ist doch Grund. Er gibt es mit auf den Weg seiner Leute, also für uns auch heute, um den Glauben zu stärken, bis er wiederkommt. Eine Vergewisserung und gleichzeitig eine Vergegenwärtigung und Verkündigung. Wir machen uns bewusst, das gilt mir, mir ganz persönlich. Und gleichzeitig ist es auch eine Verkündigung. Sagen, Jesus ist wirklich gestorben und Jesus ist wirklich auferstanden, auferweckt worden. Jesus lebt. Also das, da kommt beide, alles mit hinein. Verkündigung zu sagen, das ist eine Siegesfeier. Das ist nicht kein Totengedenken. Also, wir sind und bleiben für alle Zeit von Jesus abhängig. Nicht wir sind die Macher, wir sind die Retter, wir sind die Erfolgreichen, die Superfrommen, die Richtigen und. Ich könnte noch viele Attribute aufzählen. All das sind wir nicht. Wir nicht. Er ist der Sieger. Und in einer Zeit, in der es zunehmend unpopulärer und immer weniger selbstverständlich wäre, ist Jesus als den einzigen Weg zu Gott hin, ja, sichtbar zu machen, das zu vertreten, an ihn zu glauben, brauchen wir diesen Fokus auf Jesus. Und ich habe ein Stichwort mitgebracht, das habe ich gerade die Tage gelesen, das hat mich sehr, erstmal habe ich gedacht, ups, was ist das? Ulrich Pazani schrieb das von einer Jesus-Demenz heute. Demenz ist, wenn jemand etwas vergisst oder zu Vergesslichkeit neigt, und das ist manchmal für den Betreffenden selber sehr schmerzhaft. Und ich sage, ich weiß es nicht mehr. Aber er gebrauchte es in einem anderen Zusammenhang, eben halt zu sagen, ja, viele reiben sich dran an diesem Absolutheitsanspruch Jesu. Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater, niemand kommt zu Gott, außer durch mich. Und das darf man heute doch nicht mehr vertreten, weil Glaube, Kirche, Christsein, das muss doch verbinden und nicht trennen, nicht polarisieren. Also Leute, streicht diesen Satz doch um Himmels Willen aus der Bibel. Ihr seid doch intolerant. Nicht wir, Jesus. Und da gibt es nur zwei Meinungen. Entweder sagt Jesus die Wahrheit, dann gilt es, oder Jesus sagt, lügt. Und wenn er lügt, dann trete ich von der Kanzel ab und sage, Leute, seht zu, wie ihr klarkommt. Damit bin ich meinen Job los. Und nicht nur meinen Job, da bin ich mein Lebensziel. All das ist alles irrelevant. Also, an der Stelle, es geht nicht gegen die anderen. Nein, es geht um Jesus Christus. Das heißt, Jesus ins Zentrum zu stellen, unseres Lebens. Mit Begeisterung, mit Freude und nicht nur mit hängendem Kopf irgendwo. Wir reden über vieles, aber reden wir auch über Jesus? Reden wir über sein Leben, über sein Sterben, Auferstehen und sein Wiederkommen, wenn es wirklich darum geht, oder erleiden wir selber unter Jesus Demenz? Vergessen wir Jesus mit dem Amen heute im Gottesdienst? Und dann unterhalten wir uns über die Woche, über das Wetter, über meine Befindlichkeiten, über meine Krankheit, über... Spielt Jesus eine Rolle? Ich frage einfach mal so ein bisschen frech. Wir sind unterwegs. Das Ziel ist uns klar gewiesen, Gottes neue Welt. Und es gibt nur einen Weg dahin, Jesus Christus. Und nicht nur für uns, sondern auch für die Stader. Nur einen. Wir können über vieles reden. Dann lass uns doch mal über Jesus reden. Den feiern wir. Den bekennen wir. Dem folgen wir. Und zwar egal, was andere denken und sagen. Und das ist nicht intolerant, sondern das ist Christus zentriert. Und ein letztes noch. Abendmahl ist auch ein Zeichen für unser Miteinander. Eigentlich ist das ja eine Binsenweisheit, zu sagen, Leute, so unterschiedlich, wie wir jetzt hier sind, 5 Leute, 6 Meinungen, eine Gemeinde von so und so vielen Leuten, wir sind so unterschiedlich. Ja, aber wie sollen so unterschiedliche Menschen ein gemeinsames Mahl miteinander feiern? Wie soll das denn funktionieren? Beim normalen Essen ist das ja schon spannend. Laktoseintoleranz und was alles so dann kommen könnte, damit will ich jetzt keinem zu nahe treten. Das sind Realitäten. So. Und jetzt wir mit unserer unterschiedlichen Meinung zu sagen, jetzt Zeichen für unser Miteinander. Leute, das kann doch überhaupt nicht funktionieren. Wie sollen so wir in dieser Unterschiedlichkeit zusammenkommen? In Korinth, da hat Paulus das ja halt hingeschrieben, ging alles drunter und drüber, oder ich möchte fast sagen gefährlich schief. Die sozialen Unterschiede waren groß. Die einen hatten viel, die anderen hatten wenig. Die einen mussten lange arbeiten, die anderen hatten einfach früher frei. Die einen, die konnten ihr leckeres, reichhaltiges Essen zu diesem Sättigungsmahl, das war nämlich eigentlich das Vorgelagerte, und dann gab es hinterher noch die Abendmahlsfeier. Die konnten schon mal so richtig schmausen. Und die anderen, wenn die endlich da waren, eigentlich wollte man ja gemeinsam essen. Das ist schlecht, wenn du dann nur noch die Knochen kriegst. Oder die Reste. Wer nicht kommt zur rechten Zeit, der muss sehen, was übrig bleibt. So ging es in Korinth zu. Und mit der Konsequenz, die viel hatten, die hatten oft auch schon einen über den Durst getrunken. Das heißt, wenn es ums Abendmahl ging, bei den einen knurrte der Magen, bei den anderen, da verdrehten sich die Augen. Und jetzt wollte man miteinander Jesus begegnen. Glaubt ihr dran? Ich nicht. Und da musste dann Paulus sagen, das ist in einer unwürdigen Weise Abendmahl zu feiern. Also das, was verbinden sollte, das führte zu Spannungen. Und sagt, das ist kein Abendmahl. Das ist nicht Respekt vor Jesus Christus. Damit verunehrt ihr ihn und ihr macht es euch eigentlich zum Gericht. Und auch wenn es im Abendmahl heißt, eigentlich so dieses Christi Leib für dich gegeben, der persönliche Zuspruch, Christi Blut für dich vergossen, es ist ein Gemeinschaftsmahl. Nur, ich habe eben schon so ein Fragezeichen aufgemalt. Also eigentlich mit Ausrufezeichen, aber ist es wirklich ein gemeinsames Mahl. Ne? Abendmahl als Herzstück des gemeindlichen Lebens. Abendmahl im Zentrum des Gottesdienstes. Das habe ich über Jahre hinweg gelernt, dass es aus einer Nachordnung ins Zentrum gehört. Heute, ich sag mal, damit ihr wisst, worauf ihr euch einlasst, habe ich das heute mal in Absprache mit Andreas gedreht. Habe gesagt, ich möchte gerne vorher was sagen und nicht hinterher, das habt ihr alles falsch gemacht. Sondern vorher zu sagen, so darum geht es bei unserem Feier. Die Einheit mit Jesus Christus soll gefestigt und gestärkt werden, indem wir miteinander Abendmahl feiern. Aber auch unser Miteinander als Geschwister soll gefestigt und gestärkt werden. Als Teil, alle sind Teile unserer Gemeinde. Also rücken wir näher zueinander oder rücken wir voneinander ab? Feiern wir miteinander oder feiern wir, naja, mit allen, aber nicht mit der oder dem oder nicht mit? Ja, überlegt mal. Nee, danke, Bernd, dass du den Kopf schüttelst. Gar nicht, genau. Aber na, ich denke, ihr habt kapiert, worum es geht. Also, wie erleben wir das miteinander? Nicht nur im Abendmahl. Und dann schließt sich eigentlich eine Frage selbstverständlich an. Was kannst du für dieses Miteinander tun? Nicht nur beim Abendmahl, im gemeindlichen Leben, im Umgang miteinander. Was kannst du tun? Und jetzt gehe ich wieder zurück. Beten. Beten für den anderen, für die andere und vielleicht gerade für die Menschen, die dir so ein bisschen quer liegen. Dann bete für die. Und ich kann dir versprechen, das macht was mit dir. Und dann vielleicht auch mit der anderen Person. Also es geht um unsere Echtheit, um unsere Glaubwürdigkeit unserer Beziehung zu Jesus Christus. Es gibt es nicht ohne den oder die andere. Gibt es nicht. Und nicht auf Kosten der anderen. Auch das nicht. Die Teilhabe am Leib Jesu Christi, am Blut Jesu Christi verpflichtet uns zu einer konsequenten und konkreten Nächstenliebe. Nicht Übernächstenliebe, Nächstenliebe. Das heißt, jetzt könnte ich so wie du am Anfang gesagt hast, dreht euch einmal um, dann wisst ihr, wer der Nächste bei euch ist. Und dann dürft ihr auch nochmal 2 und 3 und 4 rein, dann wisst ihr alle, um wen es hier eigentlich geht. Jeder sollte wissen, ich kann nicht meine Gemeinschaft mit Christus im Abendmahl feiern und auf mich bezogen bleiben. Welche Signale, welche Zeichen senden wir aus, wenn wir Abendmahl feiern? Paulus schreibt noch etwas davon, dass sich jeder selbst prüfen soll. Und ich finde das genial. Also ich prüfe nicht dich, Andreas, erstmal, ob du mit feiern darfst, sondern ich trete vor den Spiegel Gottes und prüfe mich im Lichte Gottes, wie meine Beziehung zu ihm aussieht und wie meine Beziehung zu euch aussieht. Darum geht es. Und es geht um die Motive. Warum und wie feiern wir Abendmahl? Und dann komme ich zu dem Schluss, ich feiere Abendmahl aus Dankbarkeit für das, was Jesus gesagt hat. Ich feiere Abendmahl aus Freude. Freude, Zugang zu Gott zu haben, weil Jesus für mich gestorben ist und weil er mich dabei haben will. Abendmahl bindet uns an diesen einen Herrn und aneinander. So, sind wir jetzt reif fürs Abendmahl? Oder habe ich alles kaputt geredet? Ich hoffe nicht. Und ich möchte uns wünschen, dass wir uns durch die Lieder, die wir jetzt miteinander singen können, einladen lassen, noch einmal bewusst in diese Gegenwart des gegenwärtigen Jesus Christus. Gestern, heute und auch morgen derselbe. Er lädt dich ein. Und dann erkläre ich jetzt am besten, brauche ich das gleich nicht noch alles zu sagen, dass wir am einfachsten durch die Mitte kommen und dann haben wir 2 Plätze. Dort gibt es für jeden von uns Brot und Kelch. Ihr könnt die Hände aufhalten. Es wird euch in die Hand gelegt werden, das Brot, und ein Kelch gereicht werden. Und dann könnt ihr euch hinterher wieder so auf den Platz setzen. Wir können Abstände einhalten, auch da aufeinander achten. Aber miteinander zu feiern. Also, ich bin mal gespannt, wie feierlich das gleich und fröhlich das gleich zugeht. Lasst euch anstecken durch die nächsten Lieder.